Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zum ja jetzt wirklich letzten Bully Special dieser Saison, nämlich zu dem Bully Special, in dem wir über das Rückspiel der Relegation zwischen Werder Bremen und Heidenheim sprechen werden. Da wird sich entscheiden, welches dieser beiden Teams am Ende in der Bundesliga spielen wird in der nächsten Saison. Wir haben vor dem Hinspiel mit Marco Meisel gesprochen und wir werden vor dem Rückspiel mit Marco Meisel sprechen. Hallo Marco.
Moin.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Kleiner Rückblick Richtung Hinspiel, dann auch natürlich direkt zu Beginn. Das Ganze ging 0-0 aus und das eigentlich nachdem, zumindest ich, du warst ja immer schon zweckspessimistisch, was die Bremer angeht in den letzten Wochen, zumindest ich eigentlich schon gedacht habe, das könnte auch eine klare Sache werden, habe die Bremer qualitativ dann doch deutlich vor den Heidenheimern gesehen, vielleicht auch ein bisschen geblendet von einem 6-1 am letzten Spieltag und dieser Euphorie, die da auch mit einherging, dass man es am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz geschafft hat. Jetzt gab es ein 0-0 und das nicht nur ein 0-0 an sich, sondern auch wirklich, fand ich, wieder einen extrem schwachen Auftritt im eigenen Stadion der Bremer, wenn man überlegt, was auf dem Spiel stand. Und man hat vieles, vieles gesehen, was sich eigentlich durch die gesamte Saison zieht. Deswegen sollte es nicht überraschen. Aber ja, nochmal so eine Zusammenfassung gesehen von dem, was Bremen ja auch im Endeffekt in diese Lage gebracht hat. Wie hast du das Spiel erlebt, dieses 0-0?
Ja, du hast es gerade eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also das war so eine typische Bremer Leistung. Gerade nach so einem, sag ich mal, berauschenden Spiel kommt wieder der hohe Fall. Ich habe auch schon direkt gegen Ende des Spiels getweetet, scheinbar muss Werder erst mit dem Rücken zur Wand stehen, bevor sie wieder richtig vernünftig spielen. Und genauso sah das halt aus. Also man merkte ganz klar diese Angst vor dem Auswärtstor der Heidenheimer. Und ja, also irgendwie funktioniert hier wieder vorne nichts richtig. Hinten war ganz okay, wobei natürlich auch Heidenheim sich erstmal stark hinten reingestellt hat. Und da ist Werder ja sowieso relativ ideenlos. Und ja, man hat auch einfach gemerkt, also so gut ein Niklas Füllkrug einem tut, der ist körperlich einfach noch nicht ganz fit. Dann fehlte tatsächlich auch so ein bisschen die Idee von dem Kevin Vogt. Klaassen ist auch wieder total abgetaucht. Moisander auch wieder eine komplett unnötige zweite gelbe Karte gezogen. Und ja, was mich dann tatsächlich eher überrascht hat, war, dass so ein Finn Bartels auf einmal tatsächlich noch so ein kleiner Impulsgeber war. Aber insgesamt, also mit der Leistung, man muss dazu sagen, Heidenheim hat auch wirklich für ihre Verhältnisse sehr gut gespielt. Aber mit der Leistung wird das Montagabend schon eine sehr knappe Kiste.
Ähnlich wie Bremen nochmal in einem Schnelldurchlauf diese 90 Minuten gezeigt hat, was in der gesamten Saison oft zu sehen war, war es auch bei Heidenheim in dem Sinne, dass man gesehen hat, wo auf jeden Fall die Stärken dieser Mannschaft liegen. Du hast es gesagt, man hat sich da sehr aufs Verteidigen fokussiert, war da auch schon in der gesamten Zweitligasaison, fand ich, immer wieder auffällig gut. Er agiert sehr diszipliniert, sehr geschlossen beim Verteidigen, gerade wenn man dann den Luxus hat sozusagen gegen eine Mannschaft, die höher spielt, zu sagen, wir stellen uns hinten rein, wir geben euch den Ball und natürlich mit Bremen auch eine Mannschaft, die damit immer wieder Probleme hat, überhaupt dann offensiv wirklich was zu kreieren. Das dürfte den Heidenheimern alles auch so ein bisschen entgegengekommen sein. Natürlich ist es nun so, dass Heidenheim auf jeden Fall ein Tor benötigt. Das könnte beiden Mannschaften, beziehungsweise das wird dafür sorgen, dass das kommende Spiel, denke ich, dann doch ab einer gewissen Minute spätestens anders verlaufen wird. Bremen hat sich trotz aller berechtigter Kritik meiner Meinung nach auch an diesem Auftritt mit dem 0-0 und damit einem vermiedenen Auswärtstor eigentlich dennoch eine weiterhin sehr ordentliche Ausgangslage geschaffen fürs Rückspiel.
Ja, natürlich. Also die Ausgangslage ist insofern gut, dass diese Auswärtstorregelung, wobei ich dazu sagen muss, ich finde die im Moment sehr schwierig, weil wo ist wirklich der Heimvorteil im Moment? Aber
Bremen ja, hatte den ja eh die ganze Saison nicht.
Ja, das stimmt leider. Aber ja, also, dadurch hat man natürlich die Situation, wenn man ein Tor schießt, dann reicht einem ein Unentschieden. Und das ist auf jeden Fall die bessere Ausgangslage. Allerdings habe ich auch das Gefühl, je schlechter die Lage für Werder aussieht, desto besser spielen sie. Also weiß ich gar nicht, ob ein kleiner Vorteil nicht auch gleichzeitig ein kleiner Nachteil im Moment für Werder ist.
Generell, wenn wir jetzt aufs nächste Spiel gucken, du hast es schon gesagt, Moisander, eigentlich auch wieder ein Abbild der Saison. Interessant, wie viele Parallelen da sind. Wieder mal, ja, dann auch mit einem Aussetzer in dem Sinne, dass er sich da eine Sperre abholt, das als Kapitän in eben vor dem wirklich finalen Spiel der Saison, in der 89. gab es, glaube ich, dann die Gelb-Rote, also wirklich sehr unnötig in seiner Gesamtheit. Der wird auf jeden Fall fehlen. Auch Füllkrug, hast du gesagt, der wirkt schon so, dass er nicht über 2x90 in diesem Zeitraum vielleicht gehen kann. Kofeld hat das auch schon so ein bisschen angedeutet, dass er erst nochmal entscheiden muss, wie und wo er eingesetzt werden kann. Vor allen Dingen auch, wann er eingesetzt werden kann. Was erwartest du personell bei diesem Rückspiel jetzt gegen Heidenheim?
Also, es wird sich an der Basis, sage ich mal, nicht viel ändern. Dadurch, dass Moisander fehlt, ist halt die Frage, wer an seine Stelle tritt. Kevin Vogt wird höchstwahrscheinlich wieder auf der 6 spielen und dann immer wieder zwischen die Innenverteidiger gehen in der Abwehr. Dementsprechend ist halt eher die Frage, wird es so sein, dass Augustinsson außen spielt und Friedl die Position von Moisander besetzt, die ja eigentlich sowieso in Zukunft irgendwann mal für ihn gedacht wäre. Oder ein Toprak, wobei ich dazu sagen muss, der war jetzt schon sehr lange ausgefallen und den jetzt auf einmal nach all der Zeit in eine Startelf zu setzen, sehe ich halt auch schwierig. Und dann bleibt nur noch Sebastian Langkamp oder Christian Groß. Und letzterem würde ich es am ehesten gönnen. Der ist immer wieder positiv aufgefallen, macht die Position eigentlich auch ganz gut. Also ich sag mal, hinten wird es entweder Friedl Augustinsson oder Friedl auch wieder außen und dafür dann aber Christian Groß. Und ja, vorne Füllkrug ist halt tatsächlich die Frage, bringt man ihn wieder von Anfang an, um so schnell wie möglich das erste Tor zu machen und die Heidenheimer richtig unter Druck zu setzen, oder bringt man ihn lieber gegen Ende als Edeljoker?
Ja, das wird abzuwarten sein. Sonst Optionen Sargent und Pizarro?
Also Sargent fände ich auf jeden Fall gut, denn der hat schon eine recht stabile Leistung in letzter Zeit gebracht. Gut, konnte sich dann erst gegen Köln wirklich mal wieder mit einem Tor belohnen und da hat gefühlt sowieso jeder getroffen. Aber ja, auch ohne Ball macht er einfach ein sehr gutes Spiel. Und so gern ich mir natürlich die Story wünschen würde, dass Pizarro das entscheidende Tor schießt, um Werder in der Liga zu halten, muss man einfach auch sagen, er hätte letztes Jahr einfach mit mehr Legendenstatus beenden können, als er sich diese Saison angetan hat.
Und gut, selbst wenn er das entscheidende Tor dann kurz danach zu den Bayern-Legenden zu wechseln, ist vielleicht dann auch noch ein komischer Beigeschmack, der dabei Pizarro mitherrscht. Ein Stürmer, den wir jetzt beide außen vor gelassen haben, genauso wie der Trainer in den letzten Spielen, der aber dennoch ja eigentlich, ja, wenn man die Klasse hält, auch für viel Geld eventuell verpflichtet werden muss, das ist Davy Selke.
Ja, und da, glaube ich, erwartet aber auch keiner wirklich viel. Denn er schließt leider bei Werder die gleiche, also direkt auf mit der Leistung, die er zuletzt auch bei Hertha gebracht hat. Und ja, also wäre natürlich schön, wenn man von ihm noch mehr erwarten könnte. Vor allen Dingen, wenn wir nicht absteigen, besteht ja auch eine gewisse Kaufpflicht bei ihm. Aber ich glaube, mehr versprochen hat man sich auf jeden Fall von dem Wechsel. Und ich glaube, in dieser Situation ist er eher ein Experiment, was man nicht wagen sollte. Also da sehe ich eher so einen Sargent-Füllkrug-Wechsel.
Blöd gefragt, von außen geguckt auch mal, was wäre denn teurer für Werder, der Abstieg oder die ganzen Kaufpflichten, wenn man nicht absteigt?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also klar kann man das schwer gegenrechnen. Die Kaufpflichten sind halt schon eine Menge. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man absteigt, wird ein Rashica eine Ausstiegsklausel von 15 Millionen haben. Und wenn man in der ersten Liga bleibt, wird man ihn wahrscheinlich teurer verkaufen können. Dementsprechend auch besser die Kaufverpflichtungen abhaken können. Plus, wenn man jemanden kauft, heißt das ja auch nicht, dass man ihn unbedingt auf Dauer behalten muss. Ach, ja, und allein TV-Gelder und das alles, also im Endeffekt ist es grundsätzlich gesünder, in der ersten Liga zu bleiben?
Auf jeden Fall, war auch eher so eine provokative Frage nochmal in die Richtung. Ich finde es nämlich interessant, wenn man auch über Toprak geredet, den ich immer noch für einen guten Verteidiger halte, der aber eben auch extrem verletzungsanfällig ist, eigentlich dann gar nicht wirklich Teil dieser Mannschaft war, große Teile der Saison. Leider. Dann auch für einen gewissen Betrag eben verpflichtet werden muss, wenn man jetzt gewinnt. Wovon du dann am Ende auch ausgehst? Wie ist deine Stimmung vor dem anstehenden Spiel jetzt?
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, aber ich bleibe tatsächlich eher so in der Haltung, die ich auch bei unserem letzten Gespräch hatte. Ich glaube schon, dass Werder das für sich entscheiden kann, aber es wird tatsächlich eine sehr, sehr enge Kiste und wird am Ende wahrscheinlich tatsächlich durch das Auswärtstor oder eine ganz knappen Führung entschieden. Ich hoffe tatsächlich, dass es nicht ins Elfmeterschießen geht, denn ich kann mir tatsächlich vorstellen, da wäre Heidenheim tatsächlich im mentalen Vorteil.
Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die recht spannend ist. Ich finde, wenn man nur das Hinspiel jetzt auch nimmt, dann ist es auch gar nicht so unrealistisch, dass das Spiel vielleicht 0-0 ausgehen könnte, ne?
Tatsächlich.
Nun, also im Endeffekt würde ich mich aber deiner Meinung anschließen. Ich denke auch, dass Werder Bremen weiterhin Favorit ist darauf, die Bundesliga auch nächstes Jahr spielen zu dürfen. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass das zwar knapp wird, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt die große befreiende Leistung kommt, aber man wird sich irgendwie dann doch über die Ziellinie kämpfen. Ich lege dann auch mal mit einem Tipp vor und sage, es wird ein 2-1 für Werder Bremen am Ende.
Ja, also da das die Woche der Entscheidung ist, Dienstag wird dann ja auch direkt alles analysiert und auch sämtliche Positionen, auch Kohfeldt und so weiter, in Frage gestellt. Glaube ich aber schon, dass das eine Entscheidung sein wird, die immer noch gut ist. Und deshalb sage ich, wir retten uns mit einem 1-1.
Die minimalste Form der Rettung, tippt Marco Meisel. Das war unser kleines Gespräch vor dem Rückspiel der Relegation, in dem eben Werder Bremen auf den Zweitligisten Heidenheim treffen wird und sich final auch entscheiden wird, ob Marco nächste Saison im Bulli-Special dabei ist. Das ist natürlich auch nochmal ein Grund, die Daumen zu drücken. Ich bedanke mich, dass du heute da warst, Marco.
Ja, gerne.
Und wir hören uns dann tatsächlich jetzt eine ganz lange Zeit in diesem Format, nicht, liebe Hörer? Ich hoffe, ihr hattet Spaß diese Saison. Mir hat es große Freude gemacht, dieses Format betreuen zu dürfen, moderieren zu dürfen. Und wenn alles so läuft, wie erhofft, dann geht das auch nächstes Jahr weiter oder nächste Saison. Deswegen bis dahin Ohren steif halten, achtet auf euch, achtet auf alle anderen, bleibt gesund und munter und bis bald.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.